ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben eine Bodenoffensive in der Grenzregion bei der Stadt Charkiw begonnen. Hält die ukrainische Armee den Angriffen stand? Marc Doge berichtet gleich. Außerdem, Bundesverteidigungsminister Pistorius zeigt Verständnis für die Drohung von US-Präsident Biden, die Waffenlieferungen an Israel zu stoppen. Wird es ähnliche Schritte aus Deutschland geben? Und das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen schließt vorerst seinen Sitz in Ost-Jerusalem. Es hat dort einen Anschlag gegeben. Wer ist dafür verantwortlich? Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 10. Mai um 16.30 Uhr. Die Grenzregion um die Großstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine ist schon seit einigen Wochen immer wieder unter verstärktem russischem Beschuss. Kiew befürchtet daher schon länger eine neue Offensive. Jetzt scheint es soweit zu sein. Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte hat die russische Armee am frühen Morgen versucht, mit Hilfe gepanzerter Fahrzeuge die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Meine Kollegin Nina Zimmermann hat mit unserem Korrespondenten Marc Dugge gesprochen.
Ja, im Nordosten der Region Charkiw hat es eine Offensive gegeben der russischen Armee. In den frühen Morgenstunden hat man die Stadt Wolfschansk heftig beschossen mit Artillerie und auch aus der Luft. Menschen sind mittlerweile auch evakuiert worden aus der Gegend, mussten ihre Häuser verlassen. Und um 5 Uhr morgens ungefähr müssen dann gepanzerte Fahrzeuge vorgedrungen sein. Sie müssen auf ukrainisches Staatsgebiet vorgedrungen sein in der Gegend und sind bis zu 1 Kilometer weit ins Landesinnere gekommen, bevor sie zurückgeschlagen werden konnten. Die Russen wollen offenbar eine Art Pufferzone dort errichten, weil es immer wieder auch Angriffe auf russisches Gebiet gibt von Seiten der Ukraine per Artillerie. Und man möchte eben Gelände gut machen. Es wird schon lange erwartet, dass Russland versucht, die Stadt Charkiw einzunehmen. Und dass das jetzt im Prinzip das große Ziel der künftigen Sommeroffensive sein könnte. Vielleicht sehen wir davon schon die ersten Ausläufer.
Wie ist denn die Lage allgemein? Wie sehr ist die Ukraine gerade unter Druck?
Also die Ukraine ist natürlich weiterhin extrem unter Druck, weil die Überlegenheit der russischen Armee, was Munition und Personal angeht, schon erheblich ist, noch zumindest. Denn noch sind die vielen westlichen Waffen nicht eingetroffen an der Front, zumindest nicht vollständig. Insofern versucht Russland gerade Gelände gut zu machen, so gut es geht. Und es gelingt ihnen auch. Also sie können immer weiter vorstoßen, immer mehr Dörfer einnehmen. Das sind immer nur ein paar, ja, wenige Kilometer maximal, die Russen vorrücken, aber sie rücken vor und das bereitet doch vielen Ukrainern hier große Sorgen.
Die zuletzt von Russland gestarteten Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur zeigen ja auch Wirkung. Wie reagiert man zum Beispiel gerade auf die Stromknappheit?
Also hier in Kiew beispielsweise habe ich selber gemerkt, wenn ich abends hier noch in der Stadt unterwegs bin, wird die Straßenbeleuchtung gedimmt und teilweise abgeschaltet als Stromsparmaßnahme. Auch die ukrainischen Energiekonzerne rufen dazu auf, Strom zu sparen, beispielsweise jetzt abends keine Waschmaschinen mehr laufen zu lassen. Alles, was viel Strom verbraucht, weil es gibt eben nicht sehr viel Kapazität. Immer mehr Kraftwerke werden getroffen. Es gibt meines Wissens kein Kraftwerk in der Ukraine, was nicht schon mal ein Ziel eines Angriffs geworden ist. Teilweise sind sie beschädigt worden, teilweise sind sie völlig zerstört worden und man kommt kaum hinterher, sie zu reparieren. Die Lage ist regional sehr unterschiedlich, aber die Tatsache ist, dass schon Ende des Jahres oder schon im Herbst diesen Jahres die Kapazitäten nicht mehr ausreichen könnten, wenn wirklich dann wirklich viel, viel Bedarf nach Strom ist und dass man sich dann eben aus dem Ausland noch mehr Strom einkaufen muss.
Kurz nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte, hatte sich Präsident Selenskyj in Kiew fast trotzig gezeigt und gesagt, dass er kein Taxi, sondern Munition braucht und dass er bleiben will. Die USA wollten Selenskyj aus der Ukraine rausholen und in Sicherheit bringen. In den über 2 Jahren Krieg hat man fast vergessen, wie gefährdet der Präsident in seiner Position tatsächlich ist. Jetzt sollen 2 ranghohe ukrainische Offiziere ein Attentat auf die Regierungsspitze geplant haben. Das Komplott ist aufgeflogen. Wie das passiert ist, dazu nochmal Nina Zimmermann und Marc Dugge.
Wie es genau aufgeflogen ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass der SBU, also der Geheimdienst hier der Ukraine, das publik gemacht hat, diese Pläne just vor dem 8. Mai, dem Tag des Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg, der ja hier ein nationaler Feiertag auch ist seit diesem Jahr. Demnach sind also zwei Mitarbeiter aus dem Umfeld von Selenskyj festgenommen worden, aus dem Kreise seiner Bodyguards. Auch der Chef dieser Abteilung wurde jetzt also entlassen. Und man wirft ihnen vor, mit Hilfe des russischen Geheimdienstes ein Attentat auf Selenskyj geplant zu haben. Dafür soll es sehr viel Geld gegeben haben oder sehr viel Geld in Aussicht gewesen sein. Und tatsächlich soll es so gewesen sein, dass erstmal quasi Bewegungen des Präsidenten ausgekundschaftet wurden, dann festgestellt wurde, wann ist er wo, an welchem Ort, welche Koordinaten hat dann dieser Ort, um dahin dann Drohnen zu schicken und anschließend noch eine Rakete, um dann jegliche Reste, auch Überreste dieser Drohne dann wieder zu beseitigen. Das waren wohl die Pläne und nicht nur Selenskyj sollte getötet werden, sondern auch der Chef des Militärgeheimdienstes Budanov.
Also es gab schon personelle Konsequenzen. Welche kann Selenskyj daraus noch ziehen?
Also die Frage ist, zu was ist er noch bereit und was wird es noch für mögliche Aufdeckungen geben rund in dieser Affäre? Tatsache ist, dass Selenskyj ja immer wieder auch Ziel von Anschlagsplänen gewesen sein soll. Er selbst spricht von mindestens 5 Versuchen, von denen er das weiß, gibt sich da auch relativ entspannt, wenn er drüber spricht. Letztens in einem Interview mit der britischen Sun hat er gesagt, beim ersten Mal habe ihn das noch beeindruckt, beim zweiten Mal sei es wie bei Covid, also wie bei Corona gewesen. Man gewöhnt sich da irgendwie dran. Aber klar ist natürlich, dass das Ganze noch weitere Kreise ziehen könnte. Wenn diese Vorwürfe den Tatsachen entsprechen, dann zeigt es natürlich, dass die Gefahr für Selenskyj immer da ist, dass es offensichtlich auch Kollaborateure in seinem engsten Umfeld gibt und dass man eben sehr, sehr vorsichtig sein muss bei jedem Schritt, den er tut. Er ist ja schon jetzt extrem gesichert. Also das Viertel, in dem der Präsidentenpalast hier in Kiew ist, ist hoch gesichert. Da gibt es unzählige Checkpoints. Alles ist wirklich verrammelt und man kommt dort kaum rein. Aber Selenskyj muss sich bewegen. Er ist viel auch unterwegs international, um Hilfe für die Ukraine zu besorgen. Und das ist natürlich immer ein Risiko.
Kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Israels Ministerpräsident Netanyahu will sich ja nach eigenen Angaben nicht dem wachsenden Druck der USA beugen. Und die Angriffe auf die Hamas im Gazastreifen sollen unvermindert weiterlaufen. Laut Armeesprecher Hagari verfügt Israel über genügend Waffen und Munition, um den Einsatz in Rafah fortzusetzen. Die US-Regierung droht damit, im Fall einer groß angelegten Invasion in der Stadt ihre Waffenlieferungen weiter einzuschränken. Und inzwischen gibt es auch in Deutschland Überlegungen, sich dem Schritt der Amerikaner anzuschließen. Bundesverteidigungsminister Pistorius zeigt Verständnis für die Drohung von US-Präsident Biden, die Waffenlieferungen an Israel zu stoppen. Ob es ähnliche Schritte aus Deutschland geben wird, wollte er noch nicht beantworten. Wie wird die Frage in Berlin diskutiert? Dazu Gabor Hallas.
Es geht um Rafah, eine Stadt ganz im Süden des Gazastreifens. Dort rückt die israelische Armee vor, um Geiseln zu befreien und die Hamas zu zerschlagen. Doch Rafah ist auch ein Ort, wo hunderttausende palästinensische Zivilisten Schutz suchen. Ein Großangriff der Israelis werde Konsequenzen haben, so droht US-Präsident Biden.
They go into Rafah. I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah.
Heißt, keine Waffenlieferung für Israel für einen großen Angriff auf Rafah. Der deutsche Verteidigungsminister kann diese Drohung verstehen. Boris Pistorius, gerade auf USA-Reise, sagte im ZDF.
Und ja, wir müssen uns alle die Frage stellen, und ich weiß, dass das alle in der Regierung tun, im Verhältnis zu Israel darauf zu drängen, nicht zu überziehen, auf die Deeskalation zu setzen, Tempo rauszunehmen. Weil das, was jetzt passiert, tut der Region nicht gut und erst recht nicht der notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen.
Deutschland ist nach den USA einer der wichtigsten Waffenlieferanten für Israel. Sollte die Bundesregierung also den USA folgen, ebenso drohen, weniger Waffen zu liefern? Pistorius sagte, diese Frage könne er noch nicht beantworten. Für SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner könnte die Aussage des US-Präsidenten auch für Deutschland ein Vorbild sein. Stegner sagte dem Spiegel, keine Waffenlieferung für militärische Operationen ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Johann Wadephul ist Außen- und Verteidigungspolitiker der Union. Er sagt, die USA seien das Rückgrat der israelischen Sicherheit und das würden sie auch bleiben. Präsident Biden stehe aber innenpolitisch unter Druck. Die aktuelle Situation in der Region habe allerdings die Hamas verursacht.
Hamas treibt ein menschenunwürdiges Spiel mit der Zeit, mit den Geiseln.
Deswegen müssten die USA und auch die deutsche Bundesregierung mehr Druck auf die arabischen Staaten ausüben, die Zugang zu Hamas haben.
Allen in der Region muss klargemacht werden, dass wir eine Lösung der Geiselproblematik brauchen. Sonst hat am Ende Israel keine andere Wahl als ein militärisches Vorgehen.
Deutsche Rüstungsexporte nach Israel, das war gerade Thema vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Nicaragua hatte die Bundesrepublik verklagt, der Vorwurf Beihilfe zum Völkermord. Der Eilantrag wurde abgewiesen. Vor Gericht hatte die Bundesregierung argumentiert, Waffenexporte würden streng geprüft. Bei 98% der seit dem Hamas-Angriff auf Israel genehmigten Exporte handele es sich nicht um Kriegswaffen. Auf diese Argumentation bezieht sich auch die grüne Verteidigungspolitikerin Sarah Nanni.
Die Bundesregierung hat ja mit Blick auf die hohen zivilen Opferzahlen in Gaza ihre Genehmigungspraxis für Kriegswaffen nach Israel längst angepasst. Wir sind also in dem Sinne weiter als die USA, wenn es darum geht, angemessenen Druck gegenüber der Regierung Netanyahu aufzubauen.
Wer genau was liefert, das sagt die Bundesregierung grundsätzlich nicht. Laut Rüstungsexportbericht waren es zuletzt vor allem Panzerfäuste, Munition sowie Zünder für Waffen. Auch Bauteile für die Luftabwehr, Kommunikationsausrüstung, militärische Lastwagen und Sicherheitsglas sollen dazugehört haben.
Das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen schließt vorerst seinen Sitz in Ostjerusalem. Der Chef des Hilfswerks, Lazzarini, gibt an, dass israelische Anwohner das Gelände der Zentrale gestern Abend in Brand gesetzt haben. Julio Segador berichtet aus Tel Aviv.
Auf den Bildern, die UNRWA-Chef Lazzarini auf X gepostet hat, sind dichte Rauchwolken zu sehen. Ein Mitarbeiter des UN-Palästinenser-Flüchtlingshilfswerkes versucht, die Flammen mit einem Schlauch zu löschen. Vor dem Gelände ist eine Menschenmenge zu hören. Einzelne skandieren: brennt die Vereinten Nationen nieder. Wer die Außenanlagen um das Gebäude in Ostjerusalem in der Nacht in Brand gesteckt hat, ist noch unklar. Allerdings gab es in den Tagen zuvor und auch gestern noch Demonstrationen, an denen ultrarechte Organisationen beteiligt waren. Ob sie für den Brand in Ostjerusalem verantwortlich sind, ist nicht gesichert. Laut der Nachrichtenagentur Reuters erklärte die Polizei, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche handle, die wegen ihres Alters strafrechtlich nicht belangt werden könnten. Der Chef der UN-Behörde Lazzarini sprach von einer ungeheuerlichen Entwicklung. Das Leben von UN-Mitarbeitern sei in Gefahr gewesen. Lazzarini rief die israelische Regierung auf, die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken. Es liege in der Verantwortung des Staates Israel als Besatzungsmacht in Ostjerusalem sicherzustellen, dass das Personal und die Einrichtungen der Vereinten Nationen jederzeit geschützt seien.
Die Hamas im Gazastreifen hat heute wieder den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom angegriffen. Der militärische Arm der Terrororganisation, die Qassam-Brigaden, haben den Angriff mit Mörsergranaten bei Telegram für sich reklamiert. Es ist der vierte Angriff der Hamas auf Kerem Shalom seit Sonntag. Die für Palästinenser-Angelegenheiten zuständige israelische Behörde Kogat schreibt: Die Hamas hat gerade auf Kerem Shalom geschossen, den wichtigsten Übergang für humanitäre Hilfe nach Gaza. Kogat wirft der Hamas vor, alles zu tun, um zu verhindern, dass Hilfslieferungen zu den Menschen in Gaza gelangen. Kerem Shalom war erst am Mittwoch nach mehrtägiger Schließung wieder geöffnet worden. Nach dem Raketenangriff der Hamas letzten Sonntag, bei dem 4 israelische Soldaten getötet wurden, war er geschlossen worden. Der Grenzübergang Rafah nach Ägypten, über den sonst auch Hilfslieferungen in den Küstenstreifen gelangen, ist ebenfalls weiter geschlossen. Die israelische Armee hatte am Dienstag die Kontrolle der palästinensischen Seite übernommen. Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.